Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. 220. Und er macht's, wie er will. Heute hören wir einen Text aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Buch Hiob. Kennen Sie wahrscheinlich Hiobs Botschaft und so etwas. Der Mann, der alles verloren hat. Hiob 23. Hiob antwortete und sprach: Auch heute lehnt sich meine Klage auf. Seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er mit großer Macht mit mir rechten? Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. Dort würde ein Redlicher mit ihm rechten und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Aber gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich befunden werden wie das Gold. Denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Mundes bei mir. Doch er hat's beschlossen. Wer will ihm wehren? Und er macht's, wie er will. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist und hat noch mehr derart im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Gott ist's, der mein Herz mutlos gemacht, und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen, und nicht, weil Dunkel mein Angesicht deckt. Ja, da hat jemand es nicht nur schwer, sondern er hat viel zu rechten mit Gott. Zu rechten heißt, Gott ist offensichtlich nicht so, wie er sich das gedacht hat. Aber irgendwie ist er doch so. Also Gott ist ja Gott und folglich muss er so sein, wie man sich Gott eigentlich immer denkt. Aber zugleich ist er so schweigend. Man ist ihm und seinem Willen derartig ausgeliefert. Alles, was einem passiert, passiert ja nur deswegen, weil er es zulässt, also liegt es innerhalb seines Willens. Und wenn wir das einmal ganz klar auf den Punkt bringen, wenn wir also wirklich fest an Gott glauben, davon überzeugt sind, dass er derjenige ist, der die ganze Welt geschaffen hat und in der Hand hält und der uns geschaffen hat und der eigentlich etwas Gutes mit uns vorhat, dann ist das alles nicht verständlich, was er uns zumutet? An Entsetzen, an Brutalität, an Verlust? Das muss doch einen Grund haben. Ich meine, wenn jemand uns etwas zumutet, was uns wirklich zutiefst schmerzt, dann hätten wir gern gewusst, warum. Und insofern ist das klar, dass Hiob jetzt gerne von seinem Gott, an dem er festhält, an dem er bedingungslos festhält, dass er von seinem Gott irgendwie Rechenschaft fordert. Ich will von dir wissen, warum du mir das antust. Ich will dir sagen, was ich davon halte, und dann möchte ich mal deine Antwort hören. Da bin ich echt gespannt, was du mir zu sagen hast zu dem. Aber er antwortet nicht. Zumindest noch eine ganze Weile. Aber Hiob hält trotzdem an ihm fest. Das geht mit ihm um, denn es ist nicht nur der Schmerz, der totale und radikale Verlust all seiner Geliebten, alle Kinder und alles, was er einmal an irgendwelchen Reichtümern hätte, alles hat er verloren. Er hat seine Gesundheit auch radikal verloren. Es geht ihm wirklich abgrundtief schlecht. Und dennoch, und das ist ja das Seltsame, er hält an diesem Gott fest. Er will es wissen. Das kann nicht recht sein. Es kann doch sein, dass er irgendwie etwas übersehen hat. Dann muss man ihm das ja mal erläutern und erklären. Also will er, dass dieser Gott sich mit ihm auseinandersetzt, damit er ihn fragen kann und damit er ihm erläutern kann, was er nicht in Ordnung findet. Ist doch nachvollziehbar, oder? Tja, das Problem ist, genauso wie mit den Freunden, die er da ja um sich herum sitzen hat, lesen Sie ruhig mal das Buch Hiob, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Auch heute gehen wir noch davon aus, wie die Freunde auch, dass das, was uns widerfährt, ja seinen Grund haben muss. Und zwar seinen Grund dahingehend, dass etwas Schlechtes erzeugt. Und wenn wir etwas falsch machen, dass dann etwas Schlechtes uns widerfährt, das ist doch logisch. Wir sprechen ja ständig auch von den Unschuldigen, denen das zugemutet wird bei irgendwelchen Verbrechen. Als ob, wenn sie schuldig wären, dann ist es keine Zumutung, dann würde ihnen das zu Recht passieren. Also wir denken permanent in diesen Kategorien von Schuld und Unschuld, von angemessen und unangemessen. Ja, und wenn wir schon so denken, dann ist das wie eine Art von Kausalität. Kausalität bedeutet eben, es gibt berechtigte Gründe für das eine. Warum muss mir das passieren? Was habe ich getan, dass mir das widerfahren muss? Und es gibt berechtigte Gründe für das andere. Ja, ich weiß, ich habe dieses und jenes und ich vermute, dass deswegen mir das widerfährt. Sobald wir den Eindruck gewinnen, dass wir die Kausalität aller Bedingungen irgendwie durchschauen, dann können wir uns vielleicht auch reinschicken. Wir können es vielleicht akzeptieren, weil es ja nach den geordneten Regeln, die wir begreifen, abläuft. Aber interessant ist doch, dass sobald wir kausal, logisch, nach den Regeln denken, also jetzt nicht unbedingt nach den Kategorien von Physik, aber nach den Kategorien von Moral denken, das sind ja religiöse Menschen, die dann in dem Augenblick kategorial moralisch denken, in dem Augenblick wissen wir auch, was eigentlich richtig wäre oder weniger richtig wäre. Zum Beispiel, dass, wenn wir jemanden lieben, es eigentlich Unrecht ist, wenn dieser geliebte Mensch einfach jetzt nicht mehr da ist. Da stellt sich jetzt hier an diesem kleinen Beispiel die Frage, welche Liebe ist das? Liebe im eigentlichen Sinn ist ja, dass mir das Wohl dessen, den ich liebe, total am Herzen liegt. Wenn ich aber verzweifelt bin, weil ich denjenigen nicht mehr für mich habe, den ich liebe, wen liebe ich denn da? Mich. Das ist, ich weiß, etwas, was schwer nachvollziehbar ist für diejenigen, für die diese Liebe selbstverständlich ist. Aber wenn Gott beispielsweise für einen Menschen etwas anderes besser findet, im Sinne von, den nehme ich jetzt zu mir, weil ich für ihn eine andere, bessere Zukunft habe, damit erspare ich ihm eine eventuell schlechtere Zukunft, dann ist das seine Sache. Wir können das nicht beurteilen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass eigentlich die Kriterien, nach denen Gott etwas zulässt, für uns überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Wenn sie nicht nachvollziehbar sind, warum wenden wir sie dennoch an? Warum versuchen wir dadurch, dass wir zum Beispiel das Richtige tun, auch dann die daraus folgenden vermuteten Belohnungen, ja, sage ich mal, ruhig zu kassieren? Wenn wir anständige Menschen sind, kommen wir in den Himmel. Also versuchen wir anständig zu sein, damit wir in den Himmel kommen. Und was wäre, wenn wir nicht in den Himmel kämen? Wären wir dann immer noch anständig? Das muss man sich mal überlegen. Gibt es nicht so etwas wie eine Anständigkeit, die aus dem innersten Bedürfnis kommt, unabhängig von jeder Belohnung? Ist das nicht das Gleiche wie eine Liebe, die nur das Wohl des anderen oder der anderen im Auge hat? Und deswegen, wenn man selbst nichts mehr davon hat, auch loslassen kann? Das Wort loslassen ist das eigentliche Zauberwort. Denn wenn ich etwas berechne, also kausal mir vorstelle, dass wenn das ist, dann gilt das und dann wird Gott das tun, und wenn ich ihn so mit dieser Art und Weise anbete, dann wird er mir in diesem und in jenem Bereich helfen, dann heißt das, dass ich mit meinem Kalkül die Hand im Spiel habe, dass ich die Tasten drücke, durch die etwas funktioniert, dass ich das Gemüt Gottes tatsächlich direkt und unmittelbar durch mein Sein manipulieren kann. Wenn man sich das mal genau anhört, ist das eine unfassbare Anmaßung. Aber es ist selbstverständlich, denn wir wollen ja ein Leben leben nach unseren eigenen Maßstäben. Ja, und loslassen? Loslassen ist genau das, was eigentlich Liebe heißt. Die Liebe spürt im Innersten, dass es nur einen Maßstab für Liebe gibt, und das ist der Maßstab Gottes selbst. Und nur er kann wissen, was der Liebe gemäß dasjenige ist, was jeder braucht. Wenn wir in dieser Liebe leben und nicht für uns etwas wollen, dann sind wir sogar in der Lage, zu spüren und zu erleben, was jeder braucht, und mit unseren Möglichkeiten gerne das zu tun, was sie benötigen. Wenn wir aber uns immer wieder im Auge haben, dann sind wir auch zum Beispiel beleidigt, dass die Menschen jetzt nicht dankbar genug sind dafür oder dass sie das ignorieren oder was auch immer, dass sie also einem nicht die erwünschte Ehre oder Gegenliebe geben. Liebe lässt los, genauso wie Gott uns loslässt in unserer Freiheit. Er hält uns und trägt uns, da lässt er uns nicht los. Aber er lässt uns in unserem Innersten los, damit wir das, was wir tun, ganz und gar aus uns heraus ihm entgegenbringen können. Und wenn wir nicht Fehler machen und wenn wir nicht etwas lernen und wenn wir nicht in irgendeiner Form begreifen, dass das die größtdenkbarste Liebe ist, wenn wir in unserem Innersten sein losgelassen, freigelassen werden. Wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir überhaupt nicht ein derartiges Bedürfnis nach Freiheit, nach Selbstbestimmung. Und das ist so eine Art von Urimpuls des göttlichen Geistes in uns. Wir als Gottes Kinder haben ein dringendes Bedürfnis, wie Gott zu sein. Irgendwie instinktiv. Und was ist das Wesen Gottes? Die absolute Freiheit. Natürlich, solange wir so sind, wie wir sind, können wir nicht die absolute Macht bekommen. Das wäre verheerend. Aber die absolute Freiheit, die haben wir schon jetzt. Und diese absolute Freiheit ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und das ist etwas so Wunderbares, für das wir nur dankbar sein dürfen. Wir sind zu nichts gezwungen. Wir dürfen alles tun und alles wollen und erfahren, was dann passiert. Und damit dürfen wir selbst auch lieben und erkennen, wie wirkliche Liebe in uns wirksam werden kann.